ARD.
Mein Name ist Caro Worps und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Monika Lewinsky.
Mein Name ist Miguel Robitzky und ich darf unseren heutigen Gast vorstellen, die Kabarettistin und Autorin Theresa Reichel.
Ich bin Theresa Reichel und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Goethe und Schiller oder Hashtag Schöte.
Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast.
Caro Worps sitzt mir gegenüber. Wir haben heute eine frühe Aufnahme, früh am Tag, und die Sonne strahlt so leicht hier in unser Büro rein. Die Mikros sind aufgeschwemmt. Wir sind sunkissed und es ist so langsam der erste Frost auf den Dächern, habe ich auf der Herfahrt gesehen. Ja, hier sitzen wir und wollen heute auch wieder unsere Tabs besprechen in der ARD Audiothek. Aber ihr wisst ja, wir wollen ja in alle Ecken des Internets vordringen und das können wir ja nicht alleine machen, weil jeder hat ja andere Sachen bei sich. Deswegen laden wir uns in unregelmäßigen Abständen Gäste ein und heute ist das niemand Geringeres als die Autorin und Kabarettistin Theresa Reichel. Hallo, herzlich willkommen.
Hey Theresa.
Hallo.
Theresa, es ist so gut, dass du heute bei uns bist. Aus zwei Gründen. Erstens ist es ein Crime, dass wir dich nicht schon früher irgendwie hier bei uns hatten, weil wir haben uns jetzt schon ein paar Mal getroffen, uns gegenseitig bei unseren Auftritten besucht. Du bist gerade auf Tour,
yes,
mit der Bis-Jetzt-Tour. Da haben wir uns gesehen zum Beispiel.
Exakt.
Du warst neulich auch in der ZDF-Anstalt zu sehen. Du hast einen eigenen Podcast, der heißt Lesen ist schwul.
Yes.
Was besprichst du da?
Das ist der Podcast von meiner Partnerin Lena und mir, die mich übrigens auf diesen Podcast gebracht hat. Lena hat diesen Podcast mit in die Beziehung gebracht.
Lesen ist schwul oder Too Many Tabs?
Ja, euren, euren.
Ach so.
Ach krass.
Dann liebe Grüße
und
an Lena.
Und wir hören die Folgen immer miteinander und es ist, will ich nicht schleimen, es ist der einzige Podcast, den ich höre.
Ach komm,
ich Ich bin kein Podcast-Girlie, ich bin eine Hörbuch-Girlie. Aber das hören wir immer im Puzzeln nebenbei.
Und schön.
Wie süß. In Lesen ist schwul besprechen wir Bücher, die wir gelesen haben und haben also Themenfolgen, wo es dann zum Beispiel um die besten Romance-Bücher geht oder was man zu Weihnachten so herschenken kann. Und es ist alles insgesamt sehr gemütlich und sehr mausig gehalten.
Du hast auch einen richtig schicken Pullover an, sehe ich hier gerade über den Call, wo auch die Maus drauf ist. Die Sendung
ja,
mit der Maus.
Wenn ich schon in der ARD-Mediathek bin, hallo?
Ja klar, ARD represent. Ja, wir müssen jetzt mal ganz dringend über Wicked reden. Das ist nämlich der zweite Grund, warum das gut ist, dass du heute hier bist. Wir wissen voneinander, dass hier alle drei jetzt hier, die ihre Mikros angeschaltet haben, große Wicked-Fans sind.
Ja.
Und du ja sogar schon sehr, sehr lange.
Du bist, Miguel, die erste Person, die ich kenne, die die gleiche Wicked-Experience hat wie ich.
Wirklich?
Nämlich als Kind vor Wetten, dass sitzen. Ich habe keine andere Person getroffen, die das nur weiß, dass das war. Und dann hast du das erzählt im Podcast und ich bin ausgeflippt. Es ist mein Lieblingsmusical, seit ich 10 bin. Dementsprechend zerstört war ich gestern im Kino beim zweiten Teil. Aber weil ich einfach sehr gerührt von dem Fakt war, dass ich als Teenager wirklich ausgelacht worden bin dafür, dass ich dieses Musical so gut finde. Und wir waren gestern zu 12 im Kino. Wir sind zu 12 dahin gefahren. Und ich habe einfach 11 Friends, die da mit mir hingefahren sind. Das war komplett irre. Da habe ich vorher schon geweint, vor dem Film.
Okay, zerstört im positiven Sinne oder weil du es nicht gut fandst?
Doch,
Teil 2.
Doch. Fand ich sehr gut.
Theresa hat es schon gesehen, ich habe schon gesehen, Caro noch nicht. Ich muss sagen, für meinen Geschmack konnte der schon nahtlos an den ersten Teil anknüpfen, der wirklich ein Triumph war. Für mich ist es nur so, dass ich auch in dem Stück im Musical die zweite Hälfte, also den zweiten Akt, schon nicht so stark finde wie den ersten.
Ja.
Also die ganzen Banger-Songs sind im ersten Teil.
Ja, das stimmt natürlich.
Aber es gibt zwei neue Songs, auf die man sich freuen kann, jetzt in Akt 2, die jetzt erst im Film revealed werden.
Und die sind gut?
Ja.
Die sind gut.
Ich finde, ja.
Fand ich gut.
Oh, ich
ja,
bin gespannt.
Ich auch gut. Habt ihr auch diese Show gesehen, die es jetzt gab auf NBC?
Die will ich heute schauen.
Ich muss sagen, die fand ich auch nochmal toll, weil ich hatte eigentlich den Eindruck, dass jetzt dieser zweite Teil mir ein bisschen zu schnell in die Kinos kam, weil ich war noch sehr übersättigt von dieser ganzen Promotour und diesem Abgefeiere und Holding Space aus dem letzten Dezember und dachte so, oh, so noch vor 2 Monaten dachte ich, oh, ich weiß nicht, ob ich diesen Dezember schon den zweiten Teil genießen kann, aber dann habe ich diese Show gesehen und die war perfekt dafür, sich das nochmal in Erinnerung zu rufen.
Ja.
Man musste aber auch nicht den Film, den man gerade erst irgendwie gesehen hat, nochmal in voller Gänze gucken, sondern man hat die Songs nochmal so ja, präsent bekommen und es war wirklich eine schöne Show. Natürlich eine reine Promo-Veranstaltung, we know it.
Ja, aber es war
schreibt
toll.
Uns bitte nicht, es ist Promo, wir wissen
und
es.
Und Cynthia Erivo ist auch geflogen.
Sie ist geflogen und es gab eine tolle Gesangsnummer von Bowen Yang, Ethan Slater und Marissa Boat, die alle drei den Song von Fiero gesungen haben, Dancing Through Life. Und es war so perfekt gebaut und schön, das konnte ich richtig genießen und dann habe ich richtig Lust bekommen auf den zweiten Teil. Also diese Promo hat bei mir total gewirkt. Natürlich ultra pathetisch, immer alles hat eine riesige Bedeutung. Es war sehr US-amerikanisch. Ja. Es geht hier alle, wollen hier in allen Farben des Regenbogens gesehen werden. Bla,
am
bla.
Ende sind es zwei Hexen im Internat und die eine ist halt pink und die andere grün.
Ja, aber es hat ultra Spaß gemacht und es ist noch auch eine kleine Empfehlung, wer sich dafür interessiert, sich auch diese Show anzugucken. Die gibt es in Deutschland auf Wow zu sehen, glaube ich.
Genau.
Auf Wow,
ich will das heute ganz dringend schauen. Boah, ich glaube, ich muss heute Abend noch in den Film gehen.
Ja!
Ich muss heute Abend da reingehen, ich halte es nicht mehr aus.
Es ist wirklich auch krass, dass du das noch nicht gesehen hast.
Ich singe gerade im Gesangsunterricht For Good und das ist natürlich mega schwer und wir tüfteln da schon ewig hin und dann komme ich heim vom Gesangsunterricht und dann ist der Trailer online und ich bin einfach in Jacke und Rucksack und Schuhen im Gang gestanden, habe diesen Trailer angeschaut und einfach Rotz und Wasser keult und war so, okay, Theresa.
Du singst auch For Good im Gesangsunterricht gerade?
Ja.
Ach, wie schön. Aber als Duett? Machst du mit
Solo.
Mit
Duett with your younger self. Ja. Weil wir uns kannten. Ich sing sogar auf Deutsch tatsächlich.
Wirklich?
Weil das die Version ist, die halt in meinem Hirn ist.
Ja, das geht mir auch so.
Aber sie haben auch die deutschen Übersetzungen geändert. Das macht mich wahnsinnig.
Ach sowas, das hasse ich auch immer. So wie damals der Ariel-Song Ute Lempers war doch perfekt. Und dann irgendwann gab es eine DVD-Version mit ganz neuen Lyrics. Das kotzt mich immer an, wenn das dann so überarbeitet wird. Man hat es doch eigentlich im Gedächtnis,
System, ja.
Im System. Und dann
heißt
Disney plötzlich
Musicals.
Nicht unter dem Meer, sondern unten im Meer.
Ja.
Sowas, das fuckt mich ab.
Bei allen Disney-Musicals, ich checke, also ich weiß wahrscheinlich, es gibt irgendwie so Rechte auf Übersetzungen. Das heißt, sie dürfen die wahrscheinlich nicht übernehmen. Aber dann bin ich im Mary Poppins-Musical und dann singt die nicht ein Löffelchen voll Zucker, sondern ein Teelöffel Zucker. Es ist kein Teelöffel Zucker, es ist ein Löffelchen.
Es ist ein verschissenes Löffelchen. Ja, wirklich. Also bei sowas, da könnte ich auch rasen.
Bring Löffelchen
werden.
Back. Wirklich. Justice for Löffelchen.
Aber es sind gerade sehr kulturelle Wochen bei uns. Nicht nur wegen Wicked. Caro und ich waren auf zwei Konzerten. Einmal bei Marianne Rosenberg.
Ja.
Unseren Marianne.
Das war so schön.
Das war toll. Wir waren in der Halle im E-Werk in Köln. Voller Omas und Schwuler.
Ja, und Marianne hatte den Glow, die 70s-Aura. Sie stand vorne nur und hat gescheint und hat gestrahlt und hat gesungen. Es war ein ganz tolles Konzert.
Und das andere Konzert, auf dem wir waren, war von Blond. Ihr wisst, Blond bei Too Many Taps immer mal wieder Thema und haben ja auch schon mal ihre Taps geschlossen.
Die insanesten Taps aller Zeiten, wirklich. Dieses.
Hast du gehört, die Folge?
Geschirrspülmaschinen-Ding? Natürlich, hallo.
Spülmaschinenmenü.
Logisch.
Ja, das war ein Highlight und generell ist Blond ein Highlight, live zu erleben. Das war so ein krasses Konzert.
Wirklich.
Die haben da wirklich so abgerissen. Nina, Lotta und Johann von Blond, das war wirklich eine unfassbare Erfahrung.
Ja, die Tour heißt Ich träum doch nur von Liebe und die gibt es auch jetzt noch eine ganze Weile, genauso wie ihr Album. Und es war das größte Blond-Konzert in ihrer Geschichte im Palladium.
Ja.
Haben uns netterweise eingeladen und da haben wir es uns natürlich nicht nehmen lassen, da dabei zu sein, weil ja auch Caro und ich sind ja jetzt auch Music Artists, ne,
ja,
seit Shadow of the Sea.
Ja, wir sind Music Artists.
Recording Artists.
Recording Artists and like Artists, like we're both on tour and like visit each other.
Ja, das war ein Aufeinandertreffen. Treffen auf Augenhöhe, was wir da hatten mit Nina und Lotta und Johann.
Ich habe da nochmal der Nina so ein paar Vocal-Tipps.
Ja, wir haben uns so ein bisschen ausgetauscht übers Geschäft.
So ein paar Tipps gegeben.
Business, na klar, wie man so richtig einsingt und wie es so ist auch so mit den Labels.
Und der Lotta nochmal gesagt, ja, bei dem einen Song, da machen wir auf die zwei. Die kam noch, die zwei kam noch nicht so knackig da am Schlagzeug.
Ihr seid so nett.
Oder? Das ist, wir leben, um zu dienen. Also wir wollen uns auf jeden Fall natürlich mal bedanken für diese Einladung und dieses Konzert hier groß abfeaturen. Wirklich eine fette Show, nicht nur von Blond, sondern auch an einem Punkt hat sich das Publikum so geteilt und dann hat das Publikum auch noch eine Show gemacht. Die haben Menschenpyramide gemacht.
Die haben gesagt, ihr könnt jetzt Kunststücke zeigen und dann waren die ultra prepared. Und sind da reingerannt in die Mitte und haben Flickflacks gemacht.
What?
Und Pyramiden und Handstände.
Das Publikum war auch ultra talented.
Die sind immer gefordert, das Publikum bei Blond.
Die müssen Sachen machen.
Mit Plakaten, mit Kunststücken, Moshpits bis zum Get-No.
Ich will jetzt nämlich auch mal Moshpit bei einer Podcast-Tour sehen.
Ja.
Demnächst. Das machen wir jetzt mal. Die sollen bei Shadow of the Sea mal Moshpit machen.
In Leipzig kann auch die Stühle wegstellen. Unser Publikum in Leipzig könnt euch bitte auf ein Moshpit vorbereiten.
Ja.
Okay, jetzt haben wir Pop Culture Talk hier genug gemacht, würde ich sagen. Sollen wir mal langsam in die Tabs rüberhoppen?
Voll gern. Ich habe dabei die berühmtesten BFFs der deutschen Literaturgeschichte, die berühmteste Enemies to Lovers Story in der ganzen deutschen Literaturgeschichte. Goethe und Schiller.
Yes.
Wow. Ja. Es wird auch heute literarisch bei Too Many Tabs. Fuck,
ja. Das lieben wir bei Too Many Tabs. Wir wollen Goethe und TV Total Turm springen.
Ich will vorne ansetzen, weil ich habe Goethe und Schiller immer so mega als so alte Leute, so alte Dichter im Kopf.
Und tote Leute vor allem in erster Linie auch schon.
Tote
die sind
Leute
tot und alt.
Die beiden waren aber mega jung, als sie ihren ersten literarischen Erfolg gehabt haben. Also Goethe war bei Die Leiden des jungen Werthers 25. Und Schiller war, als er die Räuber geschrieben hat, 22. Also man darf nicht vergessen, wir reden hier am Anfang zumindest von relativ jungen Leuten und nicht von dem 80-jährigen Opium-Goethe. Zu dem kommen wir später noch.
Leiden des jungen Werthers, das war Quarter-Life-Crisis.
Ja, tatsächlich. Ja. Tatsächlich. Goethe ist, darf man auch nicht vergessen, älter als Schiller. Das heißt, da waren so leichte Sugar Daddy Vibes. Mm. Und die beiden lernen sich kennen, als Goethe 39 ist und Schiller 28, nämlich 1788 in Weimar. Da ist Goethe gerade wiedergekommen von seiner Italienreise und ist da laut diversen Zeugen exakt so wie jede Lisa, die in Neuseeland war.
Ah, oh, du, ich träume auf Italienisch.
Ja. Ja. Hat eine Ukulele im Gepäck.
Exakt. Er ist unausstehlich.
Habt ihr kein Espresso in Weimar? Habt ihr kein Ristretto in Weimar?
Cappuccino nach 12 Uhr. Ui.
So wie ich, als ich nach einem Jahr Berlin zurück nach Aschaffenburg bin und so, warum gibt's hier keine Falafel? Hör ich so, kennt ihr Falafel? Das ist so peinlich.
Wo ist der Späti? Warum macht alles zu?
Oh Gott, ich war awful.
Ich nach Chile auch.
Check ich. Ich war nur 2 Wochen in England und es war genau das Gleiche.
2 Wochen in England? Well.
In der 8. Klasse vor allem.
Wann machen wir Tea Time?
Und dann war ich noch viel schlimmer. In der 10. Klasse habe ich Schulaustausch nach Indien gemacht und da war ich komplett unausstehlich.
Hast du?
Indien auch?
Dann war ich so, die Bananen in Deutschland, ew. Das Curry ist aber nicht authentisch. Das war schlimm. Genauso ist Goethe in diesem Moment. Alle hassen ihn, alle finden ihn drüber. Es ist Hass auf den ersten Blick. Goethe ist Galinda, Schiller ist Elphaba. Es ist Loathing angesagt. Auf den Vergleich bin ich sehr stolz.
Und ja, kannst du auch sein, der ist stark. Jetzt hast du uns auf jeden Fall, spätestens.
Ja, also wirklich, Goethe ist so diese schillernde Person, die alle lieben, aber alle irgendwie auch unausstehlich finden. Und Schiller ist so ein bisschen der Außenseiter, der so von außen dazukommt. Und Schiller schreibt nach diesem Treffen einen Brief an einen Freund und schreibt, Originalzitat, der gefeierte Olympier ist in Wahrheit bloß ein selbstverliebter Blender, ein aufgeblasener, egomaner Menschenfresser.
Egomaner Menschenfresser ist jetzt nicht das Netteste, was man über eine andere Person sagen kann.
Nee, also die hassen sich richtig. Goethe sagt auch, dass Schiller ihn erinnert an ihn selber von früher und dass er das mega cringe und überdreht und krawallig findet. Und er hat auch geschrieben, Schiller war mir verhasst.
Vielleicht Neid, vielleicht Missgunst.
Ich glaube fest daran, dass Goethe einfach ein kompletter Wichser war. Privat.
Okay.
Goethe hat das massivste Ego-Problem, von dem ich jemals gehört habe. Der Typ war, muss man sich im Hinterkopf behalten, auch zu Lebzeiten schon der berühmteste Dichter Deutschlands. Größer als Goethe ging nicht zu der Zeit. Und er hat trotzdem die Briefe von seiner Schwester und von seiner Mutter verbrannt, weil er sie besser fand als seine eigenen. Das ist das Level an Goethe-Problem, Ego-Problem, das Goethe hat. Mhm. Und ich bin auch fest überzeugt, dass diese ganze Freundschaft nur gehalten hat, weil ihr ganzes Leben lang Schiller immer nicht ganz so reich, nicht ganz so erfolgreich, nicht ganz so gesund, nicht ganz so hoch oben war wie Goethe. Ich glaube, wären die annähernd auf Augenhöhe gewesen, Goethe hätte das nicht ausgehalten.
Okay.
Es gibt also lustige Dinge, wie zum Beispiel, dass in der Zeit waren so Knickerbockerhosen innen, also das so bis zum Knie, Strumpf und drüber ist Hose und Goethe hat immer seine Strümpfe ausgestopft mit Socken.
Damit er mehr Waden hatte?
Ja.
Okay.
Okay, also es sind Männer mit Egos.
Massiv. Die haben dann 6 Jahre lang in Weimar quasi als Nachbarn gewohnt und haben sich gehasst, bis Schiller nochmal über seinen Schatten gesprungen ist und Goethe einen Brief geschrieben hat zu seinem 45. Geburtstag, in dem er massiv gefanboyt hat und gesagt hat, du bist ja irgendwie doch so der Tollste, den es gerade gibt. Und Goethe hat gesagt, das stimmt, jetzt sind wir Best Friends.
Also er musste gepampert werden und Schiller musste sich ein bisschen einschleimen und dann hat er sich darauf eingelassen, mit ihm Brieffreund zu werden.
Die waren ja beide nicht die ganze Zeit in Weimar. Ja. Also immer wenn sie in Weimar waren, sind die quasi aufeinander gesessen ab diesem Moment. Mhm. Und wenn sie nicht in Weimar waren, haben sie sich Briefe geschrieben und die haben wirklich... Ich habe diese Briefe alle gelesen aus Recherche für mein erstes Buch.
Ach, wie krass.
Und weil ich ganz dringend rausfinden wollte, ob sie jetzt gay füreinander waren oder nicht.
Ah, und bist du fündig geworden?
Wir wissen verlässlich dokumentiert von einem Kuss.
Mmh.
Ja.
Spicy.
Ja. Da waren sie irgendwie hintereinander weg, krank und haben sich irgendwie 6 oder 8 Wochen nicht gesehen und haben sich dann so gefreut, dass sie sich wieder sehen, dass sie sich geküsst haben. Ich check auch komplett, dass diese ganzen Briefe wahnsinnig gay rüberkommen. Das war nur leider einfach die Sprache damals. Also so hat man auch seiner Mutter geschrieben. Die haben auch ihre Mutter geschrieben so, meine Brust verzehrt sich nach deiner Nähe und so. Das ist einfach, damals war die Welt einfach ein bisschen gayer und die Sprache auch. Die wohnen dann eben miteinander in Weimar, die sind jetzt Best Friends. Sie schreiben sich, wenn sie nicht in Weimar sind, wirklich hunderte Seiten an Briefe. Also das ist bestimmt, diese 3 Volumes, die es da gibt, das ist bestimmt so ein 20 Zentimeter Block Buch insgesamt.
Krass.
Und in diesen Briefen stehen auch Dinge drin, wo ich mir denke, das ist ein Tagebucheintrag. This could have been an inside thought.
Wahrscheinlich so eine Mischung aus, ey, man hat jetzt wirklich sich was mitzuteilen, wo man sich eh die ganze Zeit sieht. Und ich will einfach nur zeigen, wie geil ich Briefe schreiben kann.
Ja.
Und ich schreibe noch ein bisschen geiler, noch ein bisschen kunstvoller rein.
Ja. Es geht natürlich ja ganz viel um Literatur und sie schreiben viel über Literatur, aber sie schreiben auch viel über private Dinge, die wirklich einfach, die man einfach für sich behalten kann. Und das sage ich. Ich erzähle schon auch viel privaten Scheiß im Internet und auf der Bühne. Goethe findet jetzt mittlerweile, dass Schiller der Einzige ist, der seine Kunst und Kultur richtig verstehen kann.
Mhm.
Die beiden haben sogar eine Zeit lang miteinander ein Magazin rausgebracht, in dem es nur darum ging, andere Dichter und Denker der Zeit zu dissen.
Okay.
Also sie fanden quasi, sie haben dieses, wir sind die Geilsten und alle anderen sind scheiße. Also
sie sind auch einfach ein bisschen shady.
Massiv. War anonym rausgebracht, das Magazin, aber alle... Alle haben gewusst. Alle
haben gewusst. Eine Lady-Whistledown-Situation.
Wirklich.
Zwei alle wussten anonyme Bescheid. Große Autoren und Dichter aus Weimar bringen ein Magazin raus.
Die denken, sie sind die Allergeilsten.
Sie haben auch, wenn sie das geschrieben haben, haben sie sich immer bei Schiller im Dachboden getroffen. Da war sein Büro. Und dann musste die Schillers Frau immer das Fenster schließen, weil sich die Nachbarn beschwert haben, dass die Kinder so laut sind. Und es waren aber Goethe und Schiller, die da gekichert haben.
Mal sehen, über welchen Autor wir noch was Böses in unser Magazin reinbringen können. Der ist auch blöd. Und der ist auch blöd.
Ehrlich gesagt, exakt wie wir.
Der ist doppelt blöd.
Und dann kam die Nachbarin und hat gesagt, das Fenster zu, bitte, bitte. Ja, zum Beispiel Goethe hat einmal wirklich nur vom Fenster Hölderlin vorbeigehen sehen. Das ist auch ein berühmter Dichter. Und er fand wohl, dass Hölderlin ausschaut wie ein Pferd. Deswegen hat er das Menschennormalste gemacht. Er hat Schiller einen Brief geschrieben, in dem auch drin stand, dass er findet, Hölderlin schaut aus wie ein Pferd. Und hat ein Gedicht angehängt, in dem es darum geht, dass Hölderlin ausschaut wie ein Pferd, aber auf Latein.
Oh. Okay, sie können auch noch Latein.
Gymnasiasten-Gags.
Das ist der Vibe, den die beiden haben. Wie gesagt, hier kommt auch wieder Goethes Ego-Problem rein. Goethe hat einmal Hölderlin getroffen in echt. Und ich glaube, es war Gottsched, der ausschaut wie ein Pferd. Egal, Hölderlin hat auf jeden Fall auch getroffen in echt und Hölderlin hat ihn nicht sofort erkannt. Dann hat er ihn sein restliches Leben lang Hötterlin genannt, aus Spite.
Boah, ey. Sind sie einfach Mobber?
Wirklich. Wirklich, Goethe vor allem ist, der hat wirklich einfach, der hätte so dringend in Therapie müssen. Aber naja, bei manchen Texten weiß man bis heute nicht, ob die jetzt Goethe geschrieben hat oder Schiller oder beide, weil die eben so viel auch zusammengeschrieben haben. Sie sind auch, das wissen wir auch, dokumentiert, sie sind miteinander nach Jena gefahren, um da Gras zu rauchen, wo ich jetzt nicht weiß, warum man von Weimar nach Jena fahren muss. Zum Gras rauchen, aber vielleicht hat der Dealer da gewohnt, I don't know. Und dann haben sie auf Gras Gedichte geschrieben und aber gemerkt, die sind nicht so gut.
Ja, das habe ich schon öfters gehört. Ich nehme ja selber kein Gras, aber dass man dabei die tollsten Ideen hat, die dann aufschreibt. Ich nehme kein Rauschgift, das ist nicht
mein... spritzt kein Haschisch.
Nein, aber das habe ich schon öfters gehört, dass man da denkt, man hat die tollsten Ideen, schreibt die auf Und dann am nächsten Tag denkt man, naja gut.
Ich habe das auch schon gehört bei Leuten, die Konzerte aufzeichnen, dass sie immer eins nüchtern aufzeichnen sich dann und dann am nächsten Tag saufen. Und dass die MusikerInnen immer denken, das, wo sie betrunken waren, ist besser, aber es ist es nie.
Kann ich mir durchaus vorstellen. Ja. Und diesen Effekt hatten jetzt Goethe Learning. Und Schiller auch. Ja, ja, dieses Learning. Das Learning. Okay, bekifft schreibt man nicht so gut.
Ja, sie sind dann wieder back zu den Basics gegangen. Das sind nämlich Opium und Wein.
Ach, okay.
Da waren die beiden massiv am Start, die ganze Zeit. Also es waren eh alle massiv am Start. Damals gab es zum Beispiel Ärzte, die verordnet haben, dass man Wein trinkt statt Wasser, weil das Wasser so verunreinigt war. Und dann waren die halt alle besoffen die ganze Zeit.
Das erklärt einiges.
Ja, wirklich. Opium war so die aktuelle Partydroge. Also es war so langsam schon bekannt, dass man wohl von Alkohol auch abhängig werden kann. Und dann ist Opium so im Umlauf gewesen und alle waren so, oh, der Rausch ist viel besser und man wird gar nicht abhängig von Opium.
Das ist eine Lüge.
Haben die dann auch rausgefunden.
Also sie waren auf Drogen, haben shady Briefe und Magazine geschrieben und die ganze Zeit sich ein vorgeschwärmt.
Ja. Und einmal haben sie sich geküsst.
Also das ist die Gemengelage.
Das ist der Vibe. Und das war 10 Jahre lang war das so. Die waren die besten Freunde aller Zeiten. Man muss sich überlegen, die zwei hatten so einen Impact, dass die ganze Literaturepoche der Weimarer Klassik, die geht von Goethes Italienreise, über die wir am Anfang geredet haben, bis zu Schillers Tod. Das sind die 10 Jahre, die die Weimarer Klassik ist. Schiller war sein ganzes Leben lang ja sehr kränklich. Also ich sage ja immer, wäre der jetzt auf der Welt, er hätte auf jeden Fall einen Behindertenausweis. Also der war chronisch krank, dem ging es gar nicht gut die ganze Zeit. Und wie gesagt, er war oft sehr arm, weil er eben nicht den gleichen Erfolg hatte wie Goethe. Und er ist mit 45 an einer Lungenentzündung gestorben. Und das klammert die Weimarer Klassik ein. Also diese zwei Boys sind die Weimarer Klassik.
Und er war nicht so erfolgreich, aber auch so unerfolgreich, dass er deswegen Geldprobleme hatte.
Mhm.
Weil Schiller ist doch auch huge gewesen, oder nicht? Oder ist er erst nach dem Tod huge geworden?
War schon, aber nicht so ganz. Er hat auch, glaube ich, mehr Kinder gehabt. Und er konnte eben nicht annähernd so viel produzieren wie Goethe, weil er halt die ganze Zeit krank war. Medizin kostet auch Geld. Und dann weiß man auch nicht, was die mit dem Geld machen. Lessing war auch mega berühmt und hat aber sein ganzes Geld versoffen und verhurt die ganze Zeit deswegen.
Also diese beiden haben eine komplette Literaturepoche geprägt.
Mit
die
ihren
beiden,
shady Briefen und Magazinen.
Sie waren, they were the literature und das sind eigentlich nur zwei besoffene Mobber gewesen.
Aber es gibt heute in der
mit
Weimarer...
unterdrückten Gefühlen.
Ja, aber in der Weimarer Innenstadt gibt es heute eine gleichberechtigte Bronzestatue der beiden, wenn ich das richtig erinnere. Ich war mal in Weimar, da habe ich Goethe und Schiller als Bronze... Ja. Statue gesehen.
Das habe ich tatsächlich auch noch aufgeschrieben. Das ist einer meiner liebsten Fun Facts, die ich rausgefunden habe. In dieser Statue sind ja Goethe und Schiller relativ gleich groß.
Ja.
Lüge. Goethe war deutlich kleiner als Schiller.
Das überrascht mich jetzt gar nicht, dass er da Wert drauf gelegt hat, dass er nicht klein dasteht.
Der Größenunterschied war wohl so doll, dass Leute so Witze gemacht haben, so, oh, macht sie einen Vater-Sohn-Ausflug, hahaha, obwohl Goethe ja 10 Jahre älter ist.
Das hat ihn gewurmt.
Ja. Goethe hat in seinem Nachlass verfügt, dass wenn es eine Statue gibt von den beiden,
dass
sie ungefähr gleich groß sein müssen.
Nein, das finde ich aber auch einen genialen Move, wenn man größenwahnsinnig ist. Dass man in seinem Nachlass überhaupt darüber sinniert, wie das wohl mal sein könnte, wenn es denn mal eine Bronzestatue von einem geben würde.
Ja.
Und dass man dann exakte Angaben aufschreibt, Regieanweisungen für eben diesen eventuellen potenziellen Fall des Falles.
Toll, oder?
Interessant. Und das hat er so quasi vor dem Tod noch festgelegt.
Ja. Und ich finde, das ist ein ähnlicher Vibe wie Thomas Mann, der festgelegt hat, dass seine Tagebücher erst irgendwie nach so und so vielen Jahren, also sehr lang, dass sie dann erst veröffentlicht werden dürfen. Wo ich mir denke, wie insane bist du denn, dass du denkst, dass in 100 Jahren immer nur Leute sich für dein Tagebuch interessieren? Und er hatte aber leider recht.
Ja, das sind dann Männer, die haben dann diese Vision und ja, in dem Fall hat es sogar gestimmt.
Also es gibt die Urban Legend, dass sich Goethe Schillers Totenkopf zuschicken hat lassen, um den auf seinem Schreibtisch zu haben, einfach.
Ja.
Auch normal.
Cool und normal. Man ist sich mittlerweile relativ sicher, dass es nicht Schillers Totenkopf ist, weil es nicht ist, wie Verwesung funktioniert. Also bis dann nur der Schädel übrig ist, dauert es deutlich länger. Das heißt, Goethe hat höchstwahrscheinlich irgendeinen random Totenkopf auf seinem Schreibtisch gehabt.
Ich weiß auch nicht, warum ich das gerade ekelhafter finde als Schillers Totenkopf. Totenkopf ist Totenkopf, aber das ist schon...
Das ist schon ein weirder Move.
Ich finde, also die beiden sind, was Schreibtische angeht, Schiller hat immer in seinem Schreibtisch vergorene Äpfel gehabt, weil der Geruch ihn ein bisschen high gemacht hat und das fand er gut.
Die sind auf Ideen gekommen. Wenn es kein Internet gibt, kommt man da echt auf Ideen.
Wirklich insane.
Man hat den ganzen Tag Zeit und ist dann so mal gucken, was passiert, ja, wenn ich da Äpfel verschimmeln lasse. Wobei Caro hat das ja gemacht mit dem Schinken in ihrer Schule auch, so ähnlich hat sie ja hier neulich erzählt.
Also ein bisschen auch, es war ein bisschen eine Protestaktion auch.
Gegen die da oben.
Da war so ein Teppich, der war seit den 60ern in einem Raum und hat gestunken wie Sau. Und dann haben wir mal ein Stück Schinken hingelegt. Ich weiß nie, was damit passiert ist.
Unter den Teppich?
Auf den Teppich. Wir wollten gucken, wie lange das dauert, bis der Teppich sich den holt.
Bah. Diese Äpfel waren auch so doll, dass es gibt einen Brief von Goethe an Schiller, wo er sagt, hey, Bro, wenn du diese Äpfel jetzt nicht bald wegschmeißt, ich komme nicht mehr vorbei. Weil ich musste kotzen letztes Mal und es ist nicht okay. Get yourself together. Wir wissen auch, dass Schiller, und das kann man auch nur nachschauen, im Schillerhaus, immer wenn Schiller nicht gewusst hat, was er schreiben soll, obwohl er ja die Äpfel hatte, was wirklich, muss man sich auch noch mal kurz in den Kopf holen, Schiller hat diese Äpfel in seinem Schreibtisch gehabt. Er war besoffen und er war auf Opium und hat eine Abhandlung geschrieben über die Würde des Menschen und dass man nur ein Mensch ist, wenn man sich über seine Triebe hinwegsetzt.
Okay, der hatte ganz schön Struggle.
Chill.
Ja.
Und immer wenn er nicht wusste, was er schreiben sollte, hat er so kleine Pferde gemalt. Die sind süß aber.
Die gibt's zu sehen. Die will ich mal sehen.
Ja. Und ich würde schließen mit meinem allerliebsten Funfact über Goethe, den ich rausgefunden habe. Goethe hat es geliebt, und zwar sein ganzes Leben lang. Also wir reden jetzt von Johann Wolfgang von Goethe, Schöpfer des Faust. Er hat es geliebt, nachts nackt in der Ilm zu baden und dann Leute zu erschrecken, die vorbeigehen.
Ja.
Und deshalb war sein Spitzname die Nixe vom Ilmpark.
Süß, das geht ja noch. Das ist ja verhältnismäßig von den Dingen, die wir jetzt gerade sonst so über die beiden gehört ja, haben, noch ja, recht
kommt
human.
Kommt drauf an, wen er da so erschreckt hat. Aber
ja, das finde ich einfach mega nett, sich vorzustellen, dass wirklich dieser berühmteste deutsche Schriftsteller, den es überhaupt gibt, dass der auch goofy war zwischendurch.
Ja, vielleicht, wenn Goethe heute leben würde, dann hätte er vielleicht gar nicht diese Literaturkarriere, sondern würde einfach nur auf TikTok Leute erschrecken die ganze Zeit.
100 Pro.
Dann wäre so ein TikTok-Erschrecker.
So Pranker.
TikTok-Pranker
Goethe. Das
waren meine
Tabs über Hashtag Schöte.
Vielen Dank, Theresa, zu deinen Tabs zum Thema Schöte, was sie so getrieben haben in ihrer Sturm- und Drangphase. Gut, dass wir dazu die Tabs geschlossen haben. Und jetzt haben wir aber noch ein paar offen, und zwar von Caro. Du hast auch noch ein paar dabei, ne?
Ja, genau. Ja, es ist das Thema der Woche. In Epstein-Files, da hat sich was getan. Also seit Donald Trump im Amt ist, hat er ja massiv versucht, die Herausgabe zu verhindern der Epstein-Files. Und jetzt plötzlich gab es auf Druck hin, auch aus den eigenen Reihen, eine Kehrtwende und hat gesagt, ja, wir veröffentlichen jetzt. Das Justizministerium hat jetzt 30 Tage Zeit, diese Ermittlungsakten freizugeben, wo auch so ein bisschen die Frage ist, wie frei werden die dann gegeben und wie geschwärzt sind die dann? Und weil Trump ja dann auch natürlich sehr viel Einfluss nimmt auf sein eigenes Justizministerium. Das ist alles ein bisschen shady. Man ist sehr gespannt, ob überhaupt irgendwas bei rumkommen wird, was belastend ist. Aber es sind ja darüber hinaus auch andere Dokumente veröffentlicht worden. Mhm. Zusatzdokumente, teilweise E-Mails. Da gab es erstmal verschiedene Rutschen, die man zum Teil öffentlich einsehen kann. Zum Beispiel gibt es eine Database auf KoreaNewsroom.com. Da kann man die durchsuchen. 20.000 Files vom Epstein Estate nach Namen und so weiter. Und da kommen jetzt dann doch einige Sachen und Begebenheiten zutage, die Fragezeichen aufwerfen.
Meinst du diese Baba-Geschichte?
Ich meine die Baba-Geschichte. Es ist eine Mail zum Vorschein gekommen an Jeffrey Epstein von seinem Bruder Mark von 2018, in der sein Bruder ihn bittet, seinen Freund Steve Bannon Folgendes zu fragen. Ask him if Putin has the photos of Trump blowing Baba.
Ja.
Und haben sich alle gefragt,
wer ist Baba?
Who is Baba?
Ja, aber mittlerweile gibt es ja Gerüchte, wer Baba sein könnte.
Das erste Gerücht, das haben viele dann direkt gesagt, Baba, das ist doch der Spitzname von Bill Clinton.
Das wäre so crazy, wenn Putin Fotos hätte von Trump, wie er, Bill Clinton einbläst.
Hashtag
das
Schöte.
Das ist jetzt das,
Hashtag
was im
Trinton.
Raum steht.
Hashtag Trinton oder Hashtag Klump.
Da habe ich echt gemerkt, ich lebe zu doll im Internet, weil ich habe das rausgefunden über die Edits. Also über einen Edit von diesem Sabrina Carpenter Song. Your feel is lips, you're feeling mine. So das. Und ich habe mit quasi mit dem Clinton-Ehepaar und Donald Trump, und ich war so, was zum Fick ist denn jetzt passiert? Und dann musste ich erst noch mal googeln, bis ich rausgefunden habe, was eigentlich Phase ist, weil ich erst die Fan-Edits gesehen habe und dann die Nachricht.
Ich habe auch schon so diverse historische Ereignisse über Popcrave mitbekommen, erst diesen Account.
Ja. Der Epstein-Bruder hat ja dann widerlegt, dass es die Tipp bei Baba um Bill Clinton handelt. Er sagt, das ist nicht der Fall. Da gab es eine nächste Theorie, nämlich Epsteins Partnerin ja und auch Mitschuldige in diesem ganzen Missbrauchsskandal, Ghislaine Maxwell, die hatte doch ein Pferd namens Baba.
Das wäre auch krass. Das wäre noch krasser als Bill Clinton. Wenn
auch ein krasses Foto, was Putin angeblich hat. Das ist alles so wild.
Das Pferd heißt Baba.
Das heißt Baba, ja.
Ja.
Oh mein Gott! Wir leben in der sowohl schlechtesten als auch besten Timeline.
Ja.
Oh. Und Leute echt sagen so, hey, ihr müsst uns gar nicht wissen, wer es ist. Wir wollen nur wissen, ist es ein Typ oder ist es ein fucking Pferd?
Das ist wirklich, also was da gerade abgeht, ist mal wieder wild. Ich habe ja auch, weil Miguel und ich, wir sind ja auch nicht nur befreundet, sondern auch beruflich verbunden. Deswegen habe ich direkt mal in den Epstein-Files nachgeschaut, Miguel Robitzky eingegeben. Aber zum Glück nullmal taucht Miguel Robitzky bisher auf in den Files vom Epstein Estate. Dafür Donald Trump über 1600 Mal.
Wow. Also ich bin sehr froh, dass ich da nicht auftauche. Aber ich muss auch sagen, dass jeder deutsche Name da drauf total giftig käme.
Ja.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass auf den Epstein-Files irgendein deutscher Name, stell dir mal vor, so ein deutscher Promi, vielleicht Gerhard Schröder.
Angela Merkel.
Ja, doch klar, die kommen auf jeden Fall vor, namentlich, weil das ist ja eine Ermittlung gegenüber ein Jahrzehnt. In der Zeit sind diese Politiker in Namen gefallen. Also nur weil der Name auftaucht, heißt es ja nicht automatisch, dass die Person irgendwie Dreck am Stecken hat.
Ich stell mal vor, so Thomas Gottschalk.
Da taucht natürlich auch Michelle Obama auf, natürlich, weil die einfach eine Person ist der Zeitgeschichte zu dieser Zeit. Tauchen natürlich alle möglichen Namen darin auf. Aber jetzt ist die große Frage, wird da jetzt noch irgendjemand belastet, von dem wir vielleicht noch nicht wissen, oder erhärten sich da irgendwelche Verdachte? Jeffrey Epstein war ja ein sehr einflussreicher Investmentbanker und Multimillionär, der mit der High Society und Staatschefs und WissenschaftlerInnen und anderen Multimilliardären und Millionären abhing. Er soll ja Bekanntschaften gepflegt haben und Freundschaften zu Prince Andrew, zu Donald Trump, zu Bill Clinton, was natürlich besonders spicy ist, außerdem zu Peter Thiel, Elon Musk, Bill Gates, Larry Summers und Steve Bannon. Also was da alles noch so schlummert, das ist jetzt die große Frage. Ja, Prince Andrew hat es schon zu Fall gebracht. Das ist wirklich alles höchst spicy und hochproblematisch natürlich, worum es da geht. Aber bei diesen Gerüchten, die jetzt rund um Bill Clinton aufkamen, so absurd das gerade auch scheint, ist Baba Bill Clinton oder doch ein Pferd oder doch jemand ganz anderes. Ich habe auch gedacht, vielleicht eine Droge, Blowing Baba, vielleicht war das irgendwie Code für Haschisch oder
Rauschgift.
So. Kann doch auch sein, oder?
Da wäre aber langweilig.
Keine Ahnung, da bin ich überfragt.
Ich weiß es nicht. Es wäre ultra boring, ja.
Nein,
ja.
Es muss schon Bill Clinton oder ein Pferd sein.
Also bei diesen ganzen Gerüchten um Bill Clintons Sexlife, von dem wir noch nicht ganz wissen, was er in dieser ganzen Epstein-Causa überhaupt für eine Rolle spielt und der gerade Zielscheibe von Trump wird, weil Trump nämlich gerade als Ablenkungsmanöver, da fordert, dass man sich Bill Clinton nochmal genauer anschaut, als Ablenkungsmanöver von sich selber, das ist alles ein bisschen kompliziert, damit kann er nämlich Informationen zurückhalten aus den Epstein-Files, wenn er quasi neue Ermittlungen startet. Aber das nur am Rande. Es liegt irgendwie nahe, nochmal zurückzudenken an einen anderen Medienskandal rund um Bill Clinton. Und weil der aber vor unserer Zeit liegt, beziehungsweise als wir alle Kleinkinder waren, wollte ich mir nochmal angucken, was damals alles so los war. Es geht nämlich um den Fall Monica Lewinsky, a.k.a. die Lewinsky-Affäre.
Ah, sehr interessant. Ich weiß, es wurde uns auch schon ein paar Mal eingeschickt. Also die Leute brennen darauf, dass wir diese Tabs mal besprechen.
Ja, es ist eh auf meiner Longtime-Liste und jetzt gerade passt es leider. Ja, und damals gab es Drama. Und wie darüber berichtet wurde, genau, da wollte ich heute nochmal ein bisschen mit euch zusammen reinschauen. Also ganz grob, was ist passiert. Monica Lewinsky ist 95 nach Washington D.C. gekommen. Damals war sie erst 21 Jahre alt, gerade frisch vom College und hat ein unbezahltes Praktikum angefangen im Office des Chief of Staff des damaligen US-Präsidenten Bill Clinton. Da war sie also eine sehr junge Praktikantin. Und was dann erst Jahre später rauskam, nämlich erst 1998, in diesem Jahr hat sie eine Affäre begonnen mit Präsident Clinton, die 2 Jahre angedauert hat und zu einem wirklich epochalen Skandal wurde. Bill Clinton war ja zu der Zeit schon mit Hillary Clinton verheiratet, also hat seine Frau betrogen mit Monica Lewinsky. Und das war ja auch jetzt keine einmalige Sache, sondern mehrfach sind sie intim geworden. Und was genau zwischen ihnen passiert ist, en Detail weiß auch die ganze Welt, was part of the whole
da
problem ist.
Da war nämlich auch ein Blowjob unter dem Schreibtisch im Oval Office. Das ist das, was ich im Kopf habe.
Genau. Wie eine offizielle Untersuchung ergab, umfassten die Begegnungen fellatio, jedoch kein Geschlechtsverkehr. Und diese ganze Definition drumherum ist auch Thema gewesen. Das Ganze ging, wie gesagt, auch recht lang, nämlich um die 2 Jahre. Und es war schon recht risky. Es war im Oval Office, wie du gerade gesagt hast, in der offiziellen Residenz des US-Präsidenten. Und das auch noch zu einer Zeit, in der es Ehevorwürfe gab gegen Bill Clinton, nämlich sexuelle Belästigung einer ehemaligen Angestellten des Bundesstaates Arkansas, Paula Jones. Das lief auch noch parallel. Also vielleicht fanden sie es irgendwie nicht so risky. Bill Clinton war auch schon mit längeren Affären davongekommen. Also das war irgendwie so generell irgendwie sein Grind. Eine Sache hatte Bill Clinton auch anscheinend nicht kommen sehen. Es war nämlich so, dass nach ihrem Praktikum Monica Lewinsky eine Stelle angetreten ist im Verteidigungsministerium, also einen offiziellen Job, jetzt nicht mehr unbezahltes Praktikum, sondern hat dort dann richtig gearbeitet und sich dort einer Kollegin anvertraut, zu der sie irgendwie, ja, ich glaube, so ein bisschen aufgeschaut hat und so ein Vertrauensverhältnis aufgebaut hat. Und diese Kollegin hieß Linda Tripp. Und das war ausgerechnet eine Kollegin, die Bill Clinton nicht wohlgesonnen war.
Oh, okay.
Und so nahm alles seinen Lauf. Die beiden haben nämlich sehr, sehr viele tiefschürfende Telefongespräche geführt, in der Lewinsky den Tiegesbild hat aus ihrer Zeit mit dem Präsidenten. Und Linda Tripp hat diese Gespräche illegalerweise aufgezeichnet.
Was?
Das heißt, es gab diesen ganzen Spice auf Band und hat es dann weitergeleitet an einen Mann namens Kenneth Starr, der zu dieser Zeit im Auftrag des Kongresses als Independent Counsel ermittelt hat, bereits gegen Clinton wegen anderer politischer Affären. Damals gab es den Whitewater-Skandal, wer sich da nochmal einlesen will. Also da waren eh schon, der Vibe war so ein bisschen, wir gucken eh mal jetzt genauer, was Bill Clinton da so macht. Und dann liefert diese Linda Tripp ihm auch noch Tonaufnahmen von dieser Praktikantin.
Ja, wie gemein.
Das war alles. Ja, das hat dann es in die Medien geschafft, über die Website Drudge damals, das war im Januar 98, und wurde dann von der Washington Post aufgegriffen und so ist quasi dieser Schneeball ins Rollen gekommen. Es gab eine Affäre von Bill Clinton mit der Praktikantin Monica Lewinsky. Natürlich abgestritten, also dass die Taktik von Bill Clinton war einfach alles abstreiten, sehr konsequent, und hat sogar eine Pressekonferenz gegeben mit einer sehr iconic, viel zitierten Erklärung. Das war diese.
I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. I never told anybody to lie. Not a single time. Never.
Okay, das wirkt sehr bestimmt. Ich hatte never ever eine Affäre mit dieser Frau. Monica Lewinsky nennt sie namentlich in dieser offiziellen Erklärung.
Lüge.
Trotz dieser Erklärung, Lüge, blieb die Affäre monatelang ständiges Thema in den amerikanischen Medien. Und es ging aber hauptsächlich darum, hat jetzt Bill Clinton gelogen oder nicht? Weil das ist ja was man... Ja, was einem sehr vor die Füße fallen kann als US-Präsident.
Früher mal.
Und konnte, früher mittlerweile mal. Nicht
konnte
mehr.
Konnte mittlerweile nicht mehr.
Mittlerweile egal. Ja,
mittlerweile ist so dieses noch. Foto, wo er potenziell ein Pferd einbläst, ist so eine Woche ja. Thema.
Da war natürlich eine immense Öffentlichkeit drauf, spätestens ab diesem Punkt. Und Monica Lewinsky hat sich dann auch geweigert, weitere Details preiszugeben. Also sie hat sich dazu dann gar nicht geäußert, sodass alles, was man hatte, halt diese Tonbänder waren, auf die sich alle gestürzt haben. Und es hat sich dann immer weiterentwickelt, bis dann irgendwann Monica Lewinsky Immunität versprochen wurde, wenn sie jetzt darüber aussagt, was wirklich passiert ist. Dann hat sie ausgesagt und unter anderem den Oralsex mit Bill Clinton erwähnt. Und als Beweisstück hat sie ein Kleid übergeben der Jury, was mit, ja, dem Sperma
Ejakulat.
Was zur Hölle.
Befleckt war.
Okay, und also da wurde sie drauf gewichst.
Den Rat bekommen von Linda Tripp, behalt doch mal das Kleid und wasch das mal nicht.
Oh!
Das könnte doch noch hilfreich werden. Und sie sollte recht behalten, weil sie kam eine DNA-Probe gemacht und dann das genetische Material analysiert und ganz klar Präsident Clinton.
Nein.
Identifiziert, damals war klar.
Die arme Frau.
Die arme Frau. Bill Clinton hat gelogen, war dann klar. Und dann gab es 98 sogar ein Amtsenthebungsverfahren, was eingeleitet wurde, natürlich durch die Opposition. Anklagepunkte waren Meineid und Strafvereitelung, weil der Bill Clinton unter Eid ausgesagt hat, er hatte keine sexual Beziehung zu Monica Lewinsky. Musste dann deutlich zurückrudern, hat das Ganze dann nochmal richtig gestellt in einer weiteren Fernsehübertragung.
Indeed, I did have a relationship with Miss Lewinsky that was not appropriate. In fact, it was wrong. It constituted a critical lapse in judgment and a personal failure on my part, for which I am solely and completely responsible.
Ja, hat er dann eingesehen anscheinend und zugegeben. Das hätte ihn tatsächlich dann ganz kurz fast die Präsidentschaft gekostet.
Good old times, wo sowas noch gefährlich war.
Ja, sie haben 21 Verhandlungstage gab es dazu in diesem Impeachment und es ist aber gescheitert. Also er ist im Amt geblieben, es hat ihn nicht zu Fall gebracht, aber trotzdem hat diese Affäre für extrem große Aufmerksamkeit und großes Aufsehen gesorgt, weil sehr pikant natürlich, die Flecken auf dem Kleid, dann war da irgendwie noch eine Zigarre ins Sexspiel irgendwie involviert und das war alles so ein Gossip und so ein Gemunkel damals. Trotzdem auch das Fragezeichen, naja, also das ist ein offizielles Amtsenthebungsverfahren. Es war einschneidend, weil das gab es ganz lange nicht mehr. Es war das erste Mal seit über einem Jahrhundert, dass ein US-Präsident davon betroffen war. Und trotzdem bleibt er dadurch unbeschadet im Amt. Also wie viel ist sowas wert und wie viel kann sowas ausrichten, hat man sich damals zum ersten Mal gefragt. Inzwischen fragen wir uns das ein bisschen öfter und ja, intensiver. Also krass, dass dieses Lügen über diese Affäre zu einem Amtsenthebungsverfahren geführt hat. Und noch viel interessanter und wirklich ganz schlimm war das Medienecho drumherum. Denn das Interesse der Öffentlichkeit, die Aufmerksamkeit der Medien, hat sich wirklich unglaublich auf diese junge Frau gestürzt, in schlimmster Art und Weise. Also nicht der Präsident, der mächtige Mann war das große Thema, auch, aber nicht so sehr wie die junge Frau. Heute haben wir dafür ein Wort, Slut-Shaming.
Ey, es gibt kein größeres Machtgefälle, ja, als wenn der US-Präsident eine Praktikantin, die in seinem Team im Oval Office arbeitet, ja, also mit der eine sexuelle Affäre beginnt, das ist einfach, also wie kann man da irgendwie denken, das ist auf Augenhöhe, beziehungsweise so tun, als wäre das ihre Schuld.
Selbst wenn es einvernehmlich ist, es gibt kein größeres Machtgefälle als Praktikantin und Präsident der Vereinigten Staaten.
Oh,
es ist wirklich
Gott,
total wild und es fängt ja auch schon mal damit an, dass es ja eigentlich um das Fehlverhalten des US-Präsidenten ging, aber in den Medien wurde es hauptsächlich Lewinsky-Gate oder Monica-Gate genannt.
Mein
Stell dir vor,
Gott,
du bist Monica-Gate. Also total krass.
Glaubt ihr, das war die Inspiration für tatsächlich Liebe?
Das habe ich mich auch schon gefragt. Das ist genau der Plot, ne?
Nur in
mit Hugh
net.
Grant in New in UK.
Nur
und,
in Charming.
Und in Cute.
Ja, in Charming und in Fat-Shaming.
Das stimmt. Und
tatsächlich,
Fat-Shaming,
Liebe ist doch eh total schlecht gealtert.
Fat-Shaming,
das stimmt.
Könnt ihr euch vorstellen, Surprise gab es bei Monica Lewinsky auch. Weil die Medien hatten jetzt nichts anderes zu tun, als den Körper dieser Praktikantin zu bewerten. Oder Ex-Praktikantin.
Cool.
Also das war Thema Nummer eins. Da hat man sich dann gefragt, ja, wie Bill Clinton dann darauf kam. Und ihr könnt es euch vorstellen,
oh mein Gott,
dass diese Praktikantin halt irgendwie ein Predator ist und promiscuous.
Ein Homewrecker.
Ja, und den Präsidenten erpresst hat und sowas, als ob eine Praktikantin so viel Macht hat. Also es wurde wirklich komplett verdreht. Die ist irgendwie machtbesessen, Größenwahn, Narzissmus, dass sie sich überhaupt an den Präsidenten ranschmeißt. Also einfach eine Frau diskreditiert. Es gab Cartoons, wo sie dargestellt wurde als die Verführerin oder als Groupie. Fox News hat einen Artikel rausgebracht, ist Monica Lewinsky an average girl or a young tramp? Also sind wirklich alle möglichen Bewertungen gefallen. Dieser Star-Report, der dann rauskam, der ist natürlich auch extrem explizit gewesen. Also sehr, sehr intime Details quasi aus dem Sexleben von dieser jungen Frau. Das hätte man auch nicht machen müssen, das so unedited irgendwie raushauen müssen. Aber es war einfach überall und es war einfach Thema. Auch Medien wie die Times haben sich mit drauf gestürzt und haben sich irgendwie ja, so Kategorien überlegt, wie man jetzt diese Lewinsky charakterisieren kann. Entweder die naive Praktikantin, der Sexual Predator, Jealous Girlfriend, also sowas fiel alles, um irgendwie ja ein Label dieser Frau aufzustülpen. War sie slutty, war sie flirty, war sie lovestruck? Also das sind alles nur so Zuschreibungen, die sie dann einfach aushalten musste über Monate in den Medien.
Wo ist dieser Report über Donald Trump und das Pferd?
Ja, richtig. Ich will auch die ganzen Details von dem Pferd wissen.
Ist.
Ja, ich auch.
In der Times haben verschiedene Leute dann ihr Ratschläge gegeben, was sie jetzt machen kann. Disappear war ein Vorschlag. Marry well. Try to stay famous for a while. Meet a wealthy man and marry him. Oder einfach abnehmen. Also das waren so Ratschläge, die ihr dann in der Öffentlichkeit mit auf den Weg gegeben haben. Natürlich hat sich auch die Entertainment-Industry und Late Nights draufgestürzt. Da habe ich noch einen Clip dabei, wo Jay Leno sich extrem an Monica Lewinsky abarbeitet.
Did you see Monica's new hairdo, all slicked down with that hair gel? At least I think it was hair gel.
Also auf widerlichste Art und Weise diese Anzüglichkeiten von vor allem erwachsenen Männern in der Öffentlichkeit an diese junge Frau.
Ja, was ich mich jetzt die ganze Zeit frage, ist, wie hat sich die Ehefrau Hillary Clinton, die ja auch Politikerin in der Öffentlichkeit war und ist, wie hat die sich dazu verhalten?
Auch sehr interessant, weil nämlich Hillary Clintons Zustimmungswerte extrem hochgegangen sind zu dieser Zeit dieses Impeachment-Verfahrens.
Ja, sie war die betrogene Frau.
Ja, weil sie nämlich einfach die vermeintlich wichtigste, höchste Pflicht erfüllt hat, nämlich Loyalität ihrem Ehemann gegenüber.
Wow. Also sie hat sich nicht getrennt.
Nein, sie hat sich nicht getrennt. Sie stand an seiner Seite. Das wurde ihr positiv ausgelegt. Also das ist
dass
gut.
Sie ausgehalten hat, dass er sie betrogen hat.
Genau.
Aushalten, nicht lachen.
Das hat ihr...
Nicht scheiden.
Das hat ihr wirklich extreme Sympathiewerte eingebracht. Und auch Bill Clintons Sympathiewerte sind nicht runtergegangen. Also der ist nicht nur nicht impeached worden, der ist als extrem beliebter Präsident mit extrem guten Werten ausgestiegen aus seiner Präsidentschaft. Und das, weißt du, diese ganze Empörung hat sich auf diese junge Frau, wie konnte sie nur diese sexy Schlange.
Ja.
Ja, nicht mal sexy, sie wurde ja auch noch gebodyshamed.
Ey, aber was mir auch noch gerade auffällt, wie spicy muss es gewesen sein, als Bill Clinton dann die Präsidentschaftsdebatten verfolgt hat zwischen Hillary Clinton und Donald Trump.
Ja.
Wenn er mit beiden wohl möglich, also die beide schon mal nackt gesehen hat. Weil das muss er muss ja zu Hause gesessen haben und sich gedacht haben, Moment mal, was geht denn hier
Hot.
Ab?
Ja. Hot.
Oh mein Gott. Und es ist jetzt der zweite große Blowjob, über den Bill Clinton vielleicht stolpert.
Ja, wer weiß. Also damals waren wir noch nicht so weit, Machtgefälle zu erkennen. Feminismus war noch nicht so weit und Solidarität unter Frauen. Und auch viel Kritik an Bill Clinton war, wenn überhaupt, er hat ja jetzt belogen, die Öffentlichkeit, seine Frau, aber nicht sein Verhalten gegenüber Monica, die er gar nicht geschützt hat in dieser ganzen Causa. Wo man sich eigentlich denkt, der müsste sich jetzt eigentlich vor die stellen, die Verantwortung auf sich nehmen. Aber das ist ja irgendwie auch nur so halb alibimäßig passiert.
Ja, die hat ihn verführt, der konnte da gar nichts dafür.
In einem Statement hat er gesagt, er nimmt die volle Verantwortung dafür, aber im Real Life sah es dann irgendwie
sagt trotzdem ihren Namen
aus.
Und hat sie den Medien zum Fraß vorgeworfen.
Eine Sache fand ich auch noch ekelhaft. Da wurde nämlich Bill Clinton befragt zu dieser ganzen Sache rund um dieses befleckte Kleid. Und da hat er sich berufen auf die Definition von Sex. Die Berührung bestimmter Körperteile, entweder direkt oder durch die Kleidung hindurch, mit der Absicht, das sexuelle Verlangen dieser Person zu erregen oder zu befriedigen. Und Oralsex zähle seiner Meinung nach nicht dazu.
Homophob.
Er hat unter Eid, wollte er nochmal schwören, dass er keinerlei Versuch unternommen hatte, ihr sexuelles Verlangen zu erregen oder zu befriedigen. Was
oh
ist das
mein
denn noch?
Gott.
Also, er hat sie nicht mal irgendwie gepleased, sondern sie nur ihn und deswegen ist es okayer.
Er ist ein Taker und kein Giver.
Um es mit Lily Allens Worten zu sagen, he's not even cute. He's not even cute.
Er hat nichts von dem kommen nicht. Sehen, aber vor allem nicht Monica.
Jawohl.
Und damit gibt er auch noch an.
Yes.
Chaka. Damit gibt er auch noch an.
Ja.
Was
ja,
ein Loser.
Das sagt er auch noch in der Öffentlichkeit, statt sich zu schämen.
Was ein Loser.
Er ist ein Loser.
Too many tap statement zu Bill Clinton. He's a loser.
Ja, pack das in der Kachel.
Aus heutiger Sicht hat diese Monica Lewinsky-Affäre einfach so viele Ebenen. Einfach heute natürlich die neue Sichtweise, die wir haben durch MeToo. eine 21-jährige Praktikantin durch die Medien zu jagen, obwohl sie von einem, ja, von US-Präsidenten in diese Situation gebracht wurde. Das Slut-Shaming, dieser Fokus auf sie, das Fat-Shaming, dann, dass die Öffentlichkeit anscheinend ein Riesenproblem hat, über Moralvorstellungen zu urteilen, wenn es um Männer geht, aber bei Frauen scheißen sie sich gar nichts. Und auch nochmal der Fakt, dass das ausgereicht hat für ein Impeachment-Verfahren gegen Bill Clinton. Also ich will nicht sagen, dass das irgendwie okay war, was er gemacht hat, aber das hätte ihm fast das Amt gekostet, diese Affäre. Das war der Skandal damals, wenn man das vergleicht mit dem, was man Trump alles vorwerfen kann und wofür er bereits verurteilt ist. Da gibt es einige Prozesse, die noch laufen und er ist immer noch da. Und auch der Vergleich mit der Brisanz der Epstein-Files aktuell, das ist schon krass, auf welchem anderen Level wir da jetzt aktuell unterwegs sind und möglicherweise im Fall von Bill Clinton unterwegs sind, was wir noch nicht wissen.
Man ist so übersättigt von diesen ganzen Skandalen, dass es jetzt wirklich das gebraucht hat, eine Mail, wo er womöglich Bill Clinton oder ein Pferd eingeblasen hat, um da jetzt sich nochmal damit zu beschäftigen. Man ist so dran gewöhnt einfach an diese Atmosphäre, dass jede Woche, teilweise jeder Tag irgendeinen krassen Skandal mit sich bringt und man das gar nicht diese Spannung aufrechthalten kann, dieses Interesse daran. Das merke ich richtig, dass man abgestumpft ist seit 2016, als er das erste Mal im Amt war. Da habe ich wirklich noch versucht, jeden Tag alles mitzubekommen. Und mittlerweile bin ich so, okay, er hat jetzt heute Morgen erst gelesen, hat irgendwie mit der Todesstrafe gedroht.
Ja,
demokratischen PolitikerInnen.
Normal.
Also
cool
ist einfach
normal.
So.
Cool und normal.
Ganz normal.
Ja, es ist einfach Alltag.
Und dieses ganze Thema Oralsex ist kein Sex hat dann auch nochmal was aufgemacht, nämlich in dem Bereich linguistische Sexualwissenschaft. Es gab da eine Studie, es wurde eine Studie durchgeführt, was ist die Definition von Sex haben? Und für 59% der TeilnehmerInnen fiel Oralkontakt nicht unter die Bezeichnung Sex haben. Was ist denn los? Also, dass man da dann anfängt zu unterscheiden, irgendwie wahrscheinlich auch, um Bill Clinton zu entlasten. Nee, der hatte keinen Sex.
Ja, das ist dann weniger schlimm.
Das war kein Sex per Definition. Also das ist wirklich komplett wild. Und Bill Clinton hat das Ganze auch wirklich kaum geschadet. Der war ein beliebter Präsident und hat irgendwie cool seine Amtszeit beendet. Aber
sie war doch letztens auch im Call Her Daddy Podcast.
Ja.
Und hat da irgendwie jetzt ja mit Jahrzehnten Abstand zum ersten Mal so drüber geredet, wie das für sie war.
Richtig.
Jesus Maria, diese arme Frau, wirklich. Ja. Diese arme Frau, man ist ja so ein Baby mit Anfang 20.
Ja, total.
Pfui.
Und Monica Lewinsky ist heute Aktivistin und hat dieses Narrativ über diese Witch Hunt und dieses Slut-Shaming von damals sich so zurückerobert. Sie hat inzwischen sehr viele Interviews gegeben, sie hat einen eigenen Podcast, der läuft auch aktuell, der heißt Reclaiming with Monica Lewinsky. Da spricht sie wöchentlich mit Gästen. Sie ist sehr outspoken über das ganze Thema, auch auf Twitter. Da hat sie zum Beispiel geschrieben, "For 20 years I've marked 16 January as the day I survived another year from 1989. On this 20th anniversary, thinking maybe we could try a survivor's chain. What do you think? Retreat if you survived the unimaginable in your life." Also sie named es heute sehr deutlich als das, was es ist. Hat auch manchmal so kleine spicy Noten auch auf Twitter. Da hat nämlich Marco Rubio mal eine Journalismus-Praktikantin wegen irgendwas beschuldigt und hat sie auf Twitter geschrieben, "Blaming the intern is so 1990s.
Also sie finde ich ist cool, auch, wie sie damit umgeht.
Ja,
finde ich super.
Sie ist super cool. Es gibt auch einen bekannten TED-Talk von ihr, von vor 10 Jahren ist der, mit 14 Millionen Views. Der heißt The Price of Shame. Da können wir jetzt zum Schluss auch noch einmal reinhören und sie hören.
For nearly 2 decades now, we have slowly been sowing the seeds of shame and public humiliation in our cultural soil, both on and offline.
Sie reclaimed es und sie redet offen drüber. Und was auch noch interessanter Aspekt an diesem ganzen Fall ist, dass auch der Fall Monica Lewinsky auf eine Art das Internet verändert hat. Weil zu dieser Zeit kam es gerade auf, dass Zeitungen und Magazine so Breaking News nicht erst mit der nächsten Printausgabe veröffentlicht haben, sondern langsam angefangen haben, auch online Nachrichten und Updates rauszuhauen. Also Berichterstattung findet genau zu dieser Zeit damals langsam online statt. Und so ist Monica Lewinsky auch einfach eines der ersten Opfer von Cyberbullying überhaupt. Mhm. Das Wall Street Journal hat sie a little tart genannt, New York Times hat sie eine ditzy predatory White House Intern genannt, Fox News hat seine LeserInnen dazu aufgerufen, ihre Attractiveness zu raten. Also einfach Mobbing im Internet von gestandenen Medienoutlets und Personen in der Öffentlichkeit. Die Leute wollten den Monica-Gossip und hatten durch das Internet das Gefühl, Teil zu sein von so einer Collective Witch Hunt. Also da wurde auch viel Grund gelegt zu dem, was das Internet oft zu einem sehr, sehr schrecklichen Ort macht. Aber Überleitung, das Internet kann ja auch so schön sein. Und darauf freuen wir uns wieder in anderen Tabs, die noch auf uns warten. Und deswegen schließe ich damit jetzt erstmal meine Tabs zu Monica Lewinsky. Girl Boss.
Vielen Dank, Caro, für deine Tabs zu Monica Lewinsky und natürlich auch ein großes Dankeschön an Theresa, dass sie uns heute hier die Ehre gegeben hat und ihre Tabs geschlossen hat zum Thema Schöte. Vielen Dank.
Nichts, lieber.
Danke, Theresa, dass du da warst. Das war ganz schön mit dir.
So gern.
Falls ihr da draußen zu Hause Tabs rumliegen habt, überschüssiges Wissen, irgendwelche Nördereien, die wir hier im Podcast gut gebrauchen können, dann schickt die uns doch gerne entweder an die E-Mail-Adresse toomanytabs@ndr.de oder aber an unsere Socials, da heißt Caro @carovorps und ich @MiguelR aus A. Wenn ihr Fanfiction lesen wollt zu Goethe und Schiller, dann könnt ihr auch natürlich Theresa folgen, die hat bis zum Erscheinen der Folge auf jeden Fall eine geschrieben. Wo findet man dich denn im Internet?
Ich heiße überall einfach Klarname Theresa Reichel, Theresa ohne H, Reichel hinten ohne E. So ist es leider.
Folgt da auch gerne rein.
Mein Podcast heißt Lesen ist schwul.
Ja, hört da auch mal unbedingt rein. Schaut euch Theresas Shows an. Das ist ganz toll. Und wir hören uns alle nächste Woche wieder mit Fresh and Tabs.
Und dann hat Caro auch Wicked gesehen.
Dann habe ich hoffentlich auch Wicked gesehen, genau. Ja, Theresa, hast du mal Lust, bei so einer richtig echten Cross-Promo dabei zu sein?
Oh mein Gott, ich freue mich schon die ganze Zeit drauf.
Ja, das haben wir uns gedacht. Dann pass mal auf, pass mal auf. NDR Cross-Promo, Cross-Promo, Cross-Promo.
Wir empfehlen euch heute einen niegelnagelneuen Podcast in der ARD Audiothek und der hört auf den schönen Namen Battle of the Nerds. Das Ganze wird moderiert von Eva Schulz und Ralf Kaspers. Ein Dynamic Duo, eine starke Kombination und insgesamt auch ein tolles Format.
Ja, die beiden treten nämlich jede Folge gegeneinander an im ultimativen Nerd-Quiz zu so Themen wie die Simpsons, Game of Thrones oder Star Wars. Und dabei haben Ralf und Eva jeweils Unterstützung von Superfans, also ExpertInnen, die den beiden alles über ihre jeweiligen Fandoms erklären. Und am Ende messen sie sich dann im Duell, wer von den beiden der größere Nerd geworden ist. Klingt super spannend, freue ich mich drauf.
Hört doch gerne mal rein, Battle of the Nerds in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
Cross-Promo Ende. Da haben wir's. Liebe
Magic.
Theresa, danke dir nochmal. Du musst jetzt einen Zug kriegen, ne? Du hast einen Auftritt heute.
Ja, in Dresden bin ich heute.
In Dresden, okay. Ja, dann ganz viel Erfolg und Spaß
toi,
dabei.
Toi, 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 Hals- und Beinbruch.
Danke.
Bis nächste Woche.
Tschüss.
Tschüssi.
Tschüssi.
Too Many Tabs ist eine Produktion von TRZ Media im Auftrag des NDR.
Wir sind eure ModeratorInnen, Caro Worps und Miguel Robitzky.
Producerin Henny Koch.
Redaktion Der Apparat Berlin.
Ausführende Produzentin NDR Johanna Leuschen.
Redaktion NDR Max Roloff und Sascha Sommer. Musik Joel Delato.
Neue Folgen gibt es immer mittwochs in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Too many tabs, 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 too many tabs.